Datendurchblick, der Podcast.
Für den klaren Blick auf Daten. Mit Irit Nachtigall
und Katharina Schüler.
Ja, Irit, es gibt ja immer mehr Publikationen und oft auch ganz viele verschiedene Publikationen zu einer Fragestellung, die dann nicht immer die gleichen Ergebnisse liefern. Und dafür gibt es ja Meta-Analysen, um sich so Ergebnisse von vielen verschiedenen Studien zusammenzuführen und rauszufinden, so, was ist denn jetzt wirklich die Wahrheit? Was ist denn der wahre Effekt? Wie nutzt du denn Meta-Analysen für dich? Sind die für dich besonders wichtig oder sind die für dich auch halt nur eine Art von Studien unter vielen?
Also ich mag Meta-Analysen sehr gerne, weil ich schon oft erlebt habe, dass eben dieses klassische, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, ne? Das ist irgendwie, du hast eine Studie, meinetwegen auch randomisiert, kontrolliert und keine Ahnung wie toll aufgesetzt, aber es ist trotzdem eine Studie und ich bin ja jetzt in meiner neuen Funktion, erlebe ich viele randomisiert kontrollierte Studien und meine große Kritik daran ist ja ganz oft, dass es eben unterschiedlichste Einschlusskriterien dafür gibt und die können manchmal so eng sein, so wie ich es gerade wieder bei einer erlebe, dass auch ein sehr großes Zentrum dann gar keine Patienten einschließen kann. Und das ist ja etwas, was ich schon so, ne, wenn man dann die Einschlusskriterien eben so scharf anpasst, dass man eigentlich nur noch die Patienten nimmt, wo am Ende mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit was dabei rauskommt, dann hat man natürlich mit dieser einen Studie sozusagen eine Form von self-fulfilling prophecy gemacht. Also, und das ist natürlich eine Form von Wissenschaft, die ich jetzt nicht so geil finde, aber Meta-Analysen bringen es dann eben manchmal ans Licht. Und da ist man dann doch sehr erstaunt, wie das am Ende dann rauskommt. Und was ich dann eben mag, sind diese Darstellungen, dass dann eben diese Balken dann, das geht in die eine oder die andere Richtung und dann guckt man halt, wo die Raute am Ende ist. Und wenn die dann in der Mitte ist, dann bringt's halt nicht viel. Dann hat man ein paar Rauten auf der linken, ein paar auf der rechten Seite oder Konfidenzintervalle schneiden die Linie und so. Und das ist so, also für mich so ein Augenmensch, ne? Bei solchen Sachen ist das so wunderbar anschaulich, warum es dann am Ende so rausgekommen ist. Und wenn man Leitlinien schreibt, ist das natürlich ein wirkliches Geschenk, wenn man zu der Frage, die man beantworten möchte, schon eine Leitlinie hat, weil man ansonsten die ganzen Studien selber lesen muss. Und wenn es dann eben zu der Frage, ist jetzt zum Beispiel Antibiotikum A oder Antibiotikum B besser? Da gibt es keine richtigen Meta-Analysen dazu. Aber jetzt mal, es wäre mein Traum, dass es dann so eine Meta-Analyse gibt. Und du wolltest mir immer mal schon erzählen, wie man das genau macht und warum gerade hier, also ich weiß ja Garbage in, Garbage out, ne? Aber wenn ich jetzt mit Katharina spreche, dann kannst du das bestimmt noch besser als ich erklären.
Ja, du hast ja ein wichtiges Element von Meta-Analysen, also eine wichtige Visualisierung in Meta-Analysen schon angesprochen, wo du gesagt hast, so hier die Rauten hier und da und so weiter. Ja, und das ist der Forest Plot. Also dieser Forest Plot, der stellt eben die Effekte von allen Studien, die jetzt in diese Meta-Analyse eingeflossen sind, dar mit dem Konfidenzintervall und auch den sogenannten gepoolten Schätzer. Das heißt, es ist so im Grunde so der mittlere Schätzer oder der Mittelwert von all diesen Effektschätzern der Studien. Das Besondere daran ist, wie man eigentlich diesen Mittelwert berechnet, weil man da teilweise auch ganz schön viele Annahmen reinstecken muss. Und diese Annahmen führen auch dazu, wie man halt die Gewichte, also welche Gewichte man den unterschiedlichen Studien gibt, die jetzt da eingeflossen sind. Und eine der wesentlichen Unterscheidungen, die man am Anfang mal treffen muss, ist, sind diese Studien eigentlich homogen oder heterogen? Also heißt das, dass alle Studien sich auf eine einzige Patientenpopulation beziehen und dass die Streuung, die man hat zwischen den Studien, eigentlich nur auf den Zufall zurückzuführen ist? Oder ist es so, dass tatsächlich, weil die verschiedenen Studien ganz unterschiedliche Einschlusskriterien hatten oder vielleicht auch andere Gründe noch vorliegen, so dass die Studien aus verschiedenen Populationen sind? Und das macht's halt ganz schön viel anspruchsvoller, weil dann hast du ja nicht nur die Streuung drin, die durch Zufall kommt, sondern auch die, weil du unterschiedliche Perspektiven oder unterschiedliche Ausschnitte deiner Patientenpopulation anschaust mit den verschiedenen Studien. Und das muss man halt zusätzlich noch berücksichtigen. Und das kann dazu führen, dass die Ergebnisse von der Meta-Analyse komplett anders sind oder zumindest deutlich anders, wenn man eben annimmt, dass die Studien aus verschiedenen Populationen kommen oder aus ein und derselben Population.
Das ist genau das, was ich mir eben so schwer vorstelle und was ich mir so nicht so vorstellen kann. Also ich kann mir vorstellen, wie man diesen Forest Plot macht, dass man eben ne, die Raute so macht, wie es in der Studie war. Aber trotzdem ist es ja ganz oft so, dass du eben nicht das vergleichen kannst, weil die Ein- und Ausschlusskriterien so eng zum Beispiel sind. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, ich nehme jetzt nur heterogene Studien. Aber damit hast du ja dann auch nicht unbedingt die Antwort, die du möchtest, sondern du möchtest ja die Antwort, ob es eben für mehr gilt als jetzt für eine wirklich sehr klein gefasste Population, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich viele Studien zum gleichen Medikament, zur gleichen Population hast, ja relativ ungewöhnlich ist. Warum sollte man die gleiche Studie 5-mal machen und warum sollte dann jeweils was anderes rauskommen? Und das ist ja für mich genau die Herausforderung der Meta-Analysen, die Studien nicht alle reinzunehmen, die es zum Beispiel zu dem Medikament A nimmt, sondern so auszuwählen, dass sie ausreichend homogen sind, dass du sie in eine Meta-Analyse zusammenfassen kannst und dann eben mit einer schlauen Statistik so angleichen, dass du da eben zu einer Meta-Analyse kommen kannst. Und das ist ja eben ganz oft die große Kritik, wenn du dir dann die Meta-Analysen genauer durchliest, dass das nicht immer gut funktioniert, wenn ich an die Meta-Analysen denke, die ich so gelesen habe, die du dann eben manchmal freust du dich, Meta-Analyse, toll. Und dann guckst du dir die Studien an und denkst, Garbage in, Garbage out. Also ich meine, die haben da irgendwelche komischen Studien mit 20 Patienten mit riesen Konfidenzintervallen mit reingenommen. Gut, kann man machen, ist ja sozusagen, glaube ich, statthaft, wenn das eben in das Protokoll passt. Aber es ist halt trotzdem keine schöne Studie. Und das scheint schon sehr, sehr anspruchsvoll zu sein, wenn ich mir das bei uns in der Medizin so durchlese, wie viele Studien die screenen und was dann am Ende bloß dabei rauskommt. Das ist ja unglaublich.
Ja, das ist schon das eine, dass man sich wirklich auch mal genau anschauen muss, ob die Studien, die ausgewählt worden sind, wirklich nach ganz objektiven Kriterien ausgewählt worden sind oder ob da vielleicht nochmal was anderes mit reinspielt, damit ein bestimmtes Ergebnis rauskommt, das halt da auch ein bisschen gezielter ausgewählt worden ist. Das ist aber auch nicht immer so eindeutig zu entscheiden, weil es kommt ja dann noch ein Problem da hinzu und das ist der Publikationsbias. Das bedeutet, dass typischerweise Studien publiziert werden, die halt einen Effekt haben, der signifikant ist und man nicht weiß, wie viele Studien gemacht worden sind, die vielleicht keinen signifikanten Effekt gefunden haben. Und weil die nicht publiziert sind, können die auch in die Meta-Analyse gar nicht mit eingehen. Das heißt, die Effekte werden dann signifikant überschätzt. Und das muss man eben auch berücksichtigen. Aber auch dafür gibt es ein grafisches Werkzeug in der Meta-Analyse, der Funnelplot oder Trichtergrafik, der eben darstellt, wie sich die Studien verteilen mit ihren Effekten. Also der stellt, je nachdem, wie man es darstellt, die Varianz oder den Standardfehler dar oder die Standardabweichung in dem Plot. Und da sieht man dann eben sehr schön, ob es Hinweise gibt auf eine Publikationsverzerrung, weil sich zum Beispiel gerade die kleinen Studien alle auf einer Seite dieses Funnelplots bewegen. Und das sollte eben nicht sein. Also gerade bei kleinen Studien mit einer großen Streuung sollte man die eher symmetrisch finden um diesen Funnelplot. Und erst bei den großen Studien sollte er sich dann langsam mal so eine Richtung abzeichnen.
Ich habe jetzt gerade hier, du hast mich im Hintergrund kruscheln sehen. Publication Bias, ne, ist etwas, worüber wir unbedingt eine Folge machen müssen. Ist ja einer meiner absoluten Lieblinge. Ich halte ja öfter mal die Vorlesung Studien lesen richtig gemacht oder wie lese ich Studien richtig. Und da sind ja die ersten 5 Folien Minimum, also Publication Bias. Warum wird überhaupt publiziert? Warum werden Studien angenommen? Welche Studien werden angenommen? Und da gibt es eine ganz schöne, jetzt kommen wir zwar in ein anderes Thema, gerade rein, aber es ist trotzdem interessant, gibt es eine ganz schöne Darstellung davon, dass ein Untersucher auf 2 unterschiedlichen Stationen, einmal chirurgische Stationen, einmal internistische Stationen, eine bestimmte Körperwaschung gemacht hat. Und bei den Internisten ist es signifikant geworden, also bei den internistischen Stationen, bei den chirurgischen eben nicht. Und der hat 1,5 Jahre später erst dieses chirurgische Ergebnis veröffentlicht gekriegt, obwohl es zur gleichen Zeit gemacht worden ist und vermutlich auch zur gleichen Zeit eingereicht. Also nicht nur vermutlich, sondern es ist ja bei uns bei den medizinischen Paper immer so, dass du siehst, eingereicht, und so. Und wir wissen ja nicht, wo er es vielleicht vorher noch eingereicht hat. Aber das ist so ein klassischer Publication Bias. Wenn du es halt nicht signifikant kriegst, kriegst du es ja kaum publiziert. Und das ist natürlich, ja, auch für die Meta-Analysen dann eigentlich nicht so dolle, ne?
Ja. Und was es halt mit diesen Meta-Analysen so schwierig macht, ist, dass dieser Funnelplot, dass dir der zwar auf der einen Seite, wenn der eben so asymmetrisch ist, kann das darauf hinweisen, dass du einen Publikationsbias hast. Das kann aber auch heißen, dass du einfach Heterogenität in den Studien drin hast. Und das lässt sich nicht einfach visuell unterscheiden. Und was man da machen muss, sind eben Sensitivitätsanalysen. Das heißt, dass man auch mal drauf untersucht, wie verändern sich eigentlich meine Ergebnisse, wenn ich davon ausgehe, dass ich Studien außer heterogenen Subpopulationen habe. Da braucht man ein bisschen komplizierteres statistisches Modell dafür, eins mit zufälligen Effekten, also Random Effects, und nicht eins mit Fixed Effects, was eigentlich total interessant ist, gell? Weil man ja sagt so, ich habe eine Verzerrung, also nicht Zufälligkeit drin, und dann nehme ich ein Modell mit zufälligen Effekten. Das ist auch ein bisschen irreführend, was wir Statistiker uns da ausgedacht haben an Namen. Aber okay, also es gibt jedenfalls statistische Modelle dafür, und so Random Effects Modelle oder Modelle mit Zufallseffekten, die führen dann zum Beispiel dazu, dass kleinere Studien größeres Gewicht bekommen in solchen Meta-Analysen und damit letztlich auch die Gesamtvarianz steigt, wenn man diesen gepoolten Effektschätzer berechnet. Und es wird dann auch nicht so schnell signifikant. Also typischerweise hast du in Random-Effects-Modellen weniger schnell signifikante Effekte als in Fixed-Effects-Modellen. Und das muss man sich halt auch genau anschauen, weil die Annahme, die stammen aus einer Population oder verschiedenen Populationen, ist eben genau das, eine Annahme. Und was passiert, wenn diese Annahme verletzt ist, das muss man mit einer Sensitivitätsanalyse prüfen, wenn man es wirklich sauber macht.
Und jetzt nehmen wir mal an, dass wir beide bald in Urlaub fahren.
Ja.
Und da, glaube ich, freuen wir uns ganz doll drauf. Aber die Folgen sind aufgenommen und wir treffen uns nach dem Urlaub wieder und da freuen wir uns drauf. Und ich freue mich vor allem aufs weitere Aufnehmen mit dir.
Ich mich auch.
Das war Datendurchblick von Thieme mit Katharina Schüler und Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.